über mich, das wisst ihr noch nicht und mir ist es auch gerade erst wieder aufgefallen. Ich werde richtig müde, wenn ich gut gegessen habe. Aber ich bin überzeugt, das klappt trotzdem. Ich habe euch einen Auszug aus einem Wikipedia-Eintrag mitgebracht und den würde ich einfach mal kurz vorlesen. Die Floskel, lateinisch Flosculus, das Blümchen, bezeichnet in der Rhetorik der Antike einen Denkspruch oder eine Sentence, später eine rein formale Redewendung oder Redensart. In der Umgangssprache werden viele Floskeln verwendet, ohne dass der Sprecher sich dessen bewusst ist. Oft wird eine ernsthafte, bedeutungsvolle Antwort erwartet. Das Gesagte wird durch Floskeln und andere Sprachschablonen so sehr aufgeladen, dass eine eindeutige Stellungnahme nicht mehr zu erkennen ist. Dies stößt beim Hörer auf Missfallen. Daher und aus Unkenntnis der eigentlichen Definition von Floskel wird der Begriff im Alltag oft mit negativer Bedeutung verwendet. Ich weiß nicht, wie viele Floskeln ihr kennt, welche euch jetzt vielleicht auch ganz spontan in den Sinn kommen, aber ich glaube, wir alle benutzen sie. Und in unserem ganz normalen Sprachgebrauch, und wenn ihr jetzt noch nicht wisst, was das Ganze mit der Predigt zu tun hat, gar kein Problem. Ich möchte mit euch einmal aus Psalm 146 oder den gesamten Psalm 146 lesen. Das sind die Verse 1 bis 10. Halleluja, lobe den Herrn meine Seele. Loben will ich den Herrn mein Leben lang, will spielen meinem Gott, solange ich bin. Vertraut nicht auf Edle, auf einen Menschensohn, bei dem keine Hilfe ist. Sein Geist geht aus, er kehrt wieder zu seiner Erde. Am selben Tag gehen seine Pläne verloren. Glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott, steht. Der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist. Der Treue hält auf ewig. Er schafft Recht den Bedrückten, er gibt den Hungrigen Brot. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet die Gebeugten auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge, Waisen und Witwen hilft er auf, aber er krümmt den Weg der Gottlosen. Der Herr wird regieren in Ewigkeit, dein Gott Zion, von Generation zu Generation. Halleluja. Ich habe euch für diesen Psalm drei Punkte mitgebracht, zwei kurz und einen etwas längeren. Und wir möchten direkt mit dem ersten starten. Der erste Punkt für heute heißt lebenslanger Lobpreis. Und wenn wir die ersten zwei Verse aus Psalm 146 lesen, dann starten wir praktisch direkt mit einer Floskel. Halleluja, lobe den Herrn meine Seele. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst geworden ist, ob es euch im Alltag vielleicht auffällt, aber dieses Wort Halleluja ist inzwischen schon eigentlich zu einer Floskel verkommen. So wie das allseits bekannte OMG. Und die eigentliche Bedeutung des Wortes Halleluja, die ist uns eigentlich ziemlich verloren gegangen. Halleluja, das bedeutet eigentlich lobet den Herrn oder preiset den Herrn. Heutzutage missbrauchen wir das Wort für noch so jeden stumpfen Anlass, egal ob es in einem Film ist oder im Fernsehen, ob man es im Fußballstadion singt oder wenn man sich im Supermarkt freut, dass man die letzte Packung Klopapier bekommen hat. Die wahre Bedeutung von Halleluja ist den meisten Menschen gar nicht mehr bekannt. Und ich glaube, selbst wenn man sie kennt, benutzt man das Wort trotzdem so ein bisschen inflationär einfach nur vor sich hin. Aber der Psalmist, der beginnt den Psalm mit einem Halleluja. Und Psalm 146 gehört, genau wie die vier darauffolgenden Psalmen, zu den sogenannten Lobpreispsalmen. Das sind Psalmen, die ganz speziell für den Lobpreis geschrieben sind und markieren auch den Anfang des kleinen Lobpreises in dem Psalm. Diesen Psalm 146, der wird in der jüdischen Tradition im Psuke de Simra, so heißt das, täglich im Morgengebet gelesen. Jeden Morgen, damit man den Tag mit Lobpreis beginnt. Und der Psalmist beginnt diesen Lobpreis mit einem Halleluja, also mit der Aufforderung, lobe den Herrn. Und er fährt in Vers 1 fort und sagt, lobe den Herrn meine Seele. Hier werden also zwei verschiedene Arten von Menschen zum Lobpreis aufgefordert. Einmal der Hörer, das sind jetzt in dem Fall wir alle, die wir den Psalm gelesen haben. Zum anderen aber auch der Psalmist selber. Er sagt praktisch für sich selber, meine Seele, du sollst den Herrn loben. Und es ist ein ganz grundsätzliches Prinzip der Lehre, dass das, was man lehrt, auch selber gelebt wird. Also wenn ich euch sage, wir sollen den Herrn loben, wäre es heuchlerisch von mir, das nicht selber zu tun. Und ich musste an ein Beispiel denken, was ich vor ein paar Jahren mal im Unterricht an der Bibelschule gehört habe. Da war ein Pastor einer größeren, wohlhabenden Gemeinde in Amerika. Und er hat einen Monat lang eine Themenreihe zum Thema Spenden gemacht. Warum es wichtig ist zu spenden. Warum es gut ist zu spenden. Warum Gott es gerne sieht, dass wir spenden. Was die Gemeinde mit Spenden anfangen kann. Was man alles Gutes tun kann, wenn man spendet. Dass Gott großzügige Spender sehr gerne hat. Und was in dieser Stadt geschehen kann, wenn man gerne spendet. Ungefähr 6 Monate nach dieser Themenreihe wurde dieser Pastor wegen Steuerhinterziehung und Missbrauch von Gemeindegeldern verhaftet. Er hatte im regelmäßigen Abstand in die Gemeindekasse gegriffen und Geld für private Zwecke entfremdet. Und was glaubt ihr, was macht das mit der Gemeinde? Ich weiß nicht, wer die Gemeinde nach diesem Pastor übernommen hat und ich weiß auch nicht, wie es diesem Pastor ergangen ist, aber ich vermute mal, wenn er das Thema Spenden angesprochen hätte, wäre vermutlich erstmal auf einiges an Gegenwehr gestoßen. Du musst leben, was du predigst, ist so ein Leitsatz dafür. Und das ist das, was dem Psalmisten hier so wichtig ist. Er möchte nicht nur, dass andere Menschen den Herrn loben, sondern er möchte für sich auch selber niemals vergessen, das Gleiche zu tun. Und das Ganze soll zu so einer Art Lebenseinstellung werden. Ja? Unser Leben in einer Art von dauerhaftem Lobpreis zu leben. Machen wir mit Vers 2 weiter. Loben will ich den Herrn freitagsabends und sonntagsmorgens, will spielen meinem Gott, wenn ich Lust dazu habe. Solange es mir gut geht. Das ist gut, dass du das jetzt sagst, das steht nicht da, genau. Ich habe mal versucht, Vers 2 in meinen Worten wiederzugeben. Denn ich glaube, ich sehe es bei mir im Leben so und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, oftmals behandle ich Gott genau so. Man beschränkt den Lobpreis Gottes auf Gemeindeveranstaltungen, auf Gebetszeiten und auch dann eigentlich nur, wenn man sich gerade danach fühlt. Wenn es mir gerade gut geht, wenn ich Gott tatsächlich loben kann, weil mein Leben läuft gerade richtig gut. Wie soll ich Gott auch loben, wenn es mir schlecht geht? Es ist nicht ganz klar, wer Psalm 146 geschrieben hat, ob es David war, ob es sein Chorleiter Asaf war, ob es Salomo war oder wer sonst. Aber ich weiß, dass keiner dieser Menschen und kein anderer Mensch jemals ein völlig sorgenfreies Leben geführt hat. Ich weiß, dass jeder Mensch in seinem Leben Sorgen hat, Probleme hat, dass es Leiden gibt, was man erlebt, dass es Krankheit und Schmerz gibt, dass es Verlust gibt, den Menschen erleiden müssen. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, dem es immer gut geht. Und auch der Psalmist kennt diese Bedrückung und kennt das Leid, da komme ich später nochmal drauf zurück. Aber was der Psalmist halt auch kennt, ist, dass ein Leben geprägt ist vom Lobpreis Gottes. Und deswegen sagt er, und jetzt lese ich tatsächlich nochmal vor, loben will ich den Herrn mein Leben lang. Will spielen meinem Gott, solange ich bin. Und das, was wir hier entnehmen, das ist dieses Bewusstsein, das ist die Einstellung dazu, dass unsere Anbetung, unser Lobpreis Gottes nicht von bestimmten Situationen abhängt. Schon gar nicht von meiner Stimmung abhängig gemacht wird. Ja? Ich muss montags um 5.30 Uhr aufstehen und zur Arbeit fahren. Glaubt ihr, da habe ich gute Laune? Bestimmt nicht. Aber genau das ist der Punkt. Ja, es kommt nicht auf die Stimmung an. Spurgeon hatte in einer seiner Predigten, als er über diesen Psalm gepredigt hat, mal Folgendes gesagt. Ich kann es nicht sagen, wie lang oder wie kurz mein Leben sein mag, aber jeder Stunde desselben soll dem Ruhm meines Gottes geweiht sein. Solange ich lebe, will ich lieben und solange ich den Odem habe, will ich loben. Und wir alle kennen Probleme in unserem Leben. Wir alle kennen Nöte, wir alle kennen Ängste, wir alle kennen Zweifel, wir alle kennen Krankheiten. Ob das in der Familie, in der Schule, auf der Arbeit ist. Es gibt vieles, was uns zum Verzweifeln bringen kann. Es gibt vieles, was uns Angst macht, vieles, was uns Schmerz bereitet. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen Perspektivwechsel einnehmen, sich immer wieder neu auf Gott besinnen und einen Blick zu bekommen, auch für die guten Dinge, die uns Gott schenkt, für Dinge, die wir vielleicht auch für selbstverständlich nehmen. Ich weiß, ich habe keine Statistik, ich weiß nicht, wie viele Menschen auf dieser Welt jeden Morgen ein Frühstück bekommen. Es sind nicht alle. Vielleicht sind es nicht mal die Hälfte. Es gibt Dinge, die nehmen wir für selbstverständlich, aber sie sind es teilweise einfach nicht. Wir haben während Corona haben wir teilweise Jugendstunden über Zoom gemacht. Das heißt, übers Internet. Ne, man ist an Rechner oder ans Handy gegangen und hat sich online getroffen. Und da ist mir noch mal, diese Sache nochmal bewusst geworden. Wir sind die erste Generation in der Geschichte der Menschheit, der es möglich ist, dank der Technik, die wir heutzutage haben, mit Menschen, die hunderte Kilometer, hunderte Meter entfernt sind, uns zu treffen, zu sehen, gemeinsam Jugendstunden zu machen. Und wir haben über Zoom Lobpreis gemacht. Das ist ein bisschen unkonventionell. Das ist auch nicht so schön wie in echt. Das ist mir gerade auch nochmal aufgefallen. Aber es ist eine Möglichkeit. Für uns ist das selbstverständlich. Ist es aber nicht. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn wir uns jeden Tag darauf besinnen, Gott für die Dinge zu loben, die wir haben, auch für die Selbstverständlichen, dass uns Lobpreis immer einfacher fallen wird. Uns werden immer mehr Dinge auffallen, für die wir Gott loben können. Es werden uns immer mehr Dinge einfallen, für die wir dankbar sein können. Und uns wird der Lobpreis Gottes auch dann einfacher fallen, wenn es mal gerade schwieriger ist. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Hilfe ist nicht beim Menschen. In den Versen 3 und 4 lesen wir von einer Warnung an das Volk Israel. Und die ist für uns heute immer noch genauso aktuell wie damals. Vertraut nicht auf Edle, auf einen Menschensohn, bei dem keine Hilfe ist. Sein Geist geht aus, er kehrt wieder zu seiner Erde. Am selben Tag gehen seine Pläne verloren. Wenn wir durch das Alte Testament lesen und so die Geschichte Israels lesen, was sie alles erlebt haben, was ihnen alles passiert ist, dann wird uns eine Sache auffallen. Sie haben sehr oft und sehr schnell ihre Hoffnung in menschlichen Führern gesucht. Und das ist leider mehr als nur einmal schiefgegangen. Wir lesen zum Beispiel in 1. Samuel 8 von so einer Begebenheit. Da ist der Prophet Samuel und Gott hat ihn als einen Propheten über das Volk Israel eingesetzt. Und Samuel hat dem Volk Israel gedient und er wird älter und dann kommt das Volk zu Samuel und sagt, wir wollen jetzt einen König haben. Sie haben Gott nie gefragt, was Gott davon hält, aber Samuel hat sie auch gewarnt und gesagt, dass das vielleicht nicht das ist, was Gott von ihnen möchte. Und dann lesen wir in 1. Samuel 8, Vers 19, aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören. Und sie sagten, nein, sondern ein König soll über uns sein, damit auch wir sind wie alle Nationen und dass unser König uns richtet und vor uns herauszieht und unsere Kriege führt. Wir müssen uns bewusst machen, da ist das Volk Israel, was mehrere Jahrzehnte lang mit Gott unterwegs ist, das sein direktes Wirken sieht, das mehrfach erlebt hat, wie Gott es befreit hat, wie Gott es gerettet hat, wie Gott sie geführt hat. Und dieses Volk möchte was? Sie wollen sein wie alle Nationen um sie herum. Sie setzen ihre Hoffnung nicht auf den Gott, den sie eigentlich kennen sollten, sondern auf menschliche Führer. Sie wollen einen König, so wie ihn alle anderen Völker auch haben. Ein König, der, und so haben wir es in Vers 4 gerade gelesen, der wird sterben, er wird wieder zur Erde, wird begraben und seine Pläne sterben mit ihm. Und von diesen Königen gab es so viele. Von Königen, die in Israel an die Macht kamen, und dann lesen wir in 2. Chronik und über deren Leben steht nur ein Satz geschrieben, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Wenn ihr einmal durch die Chroniken lest, dann werdet ihr diese Bezeichnung für sehr viele der Könige in Israel finden. Es war ein häufiges Bild, dass ein Mann zum König wurde und dann so gelebt hat, wie es Gott nicht gefiel. Und keiner dieser Könige, keiner dieser Menschensöhne konnte Israel Rettung bringen. Bis Jesus kam. Und wir sind auf dem Weg Richtung Weihnachten. Wir feiern die Geburt von Jesus. Wir feiern die Geburt des wahrhaftigen Königs. Des einzigen Königs, bei dem Rettung ist. Des einzigen Menschen, der in der Lage war, den Menschen tatsächlich Rettung zu bringen. Und Israel hat sich auch gegen ihn entschieden. Und jetzt können wir hier sitzen und sagen, ja, also wenn ich damals gelebt hätte, mir wäre das nicht passiert. Aber wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir uns eingestehen, dass das vermutlich nicht der Fall ist. Wir sind heute nicht besser als die Israeliten damals. Ich meine, wir haben die Bibel, wir haben die komplette Bibel. Wir haben das Alte Testament, wir haben das Neue Testament, wir haben die Geschichte Israels, wir haben das Leben und das Wirken Jesu, wir haben die paulinischen Briefe, wir haben die komplette Bibel, die Gott uns geschenkt hat und machen trotzdem noch Fehler. Wir glauben Gott trotzdem nicht komplett, wir vertrauen nicht. Manchmal tun wir Dinge, weil wir sie wollen. Es passieren Dinge, von denen wir eigentlich wüssten, wir sollten sie nicht tun und wir tun sie trotzdem. Wir verlassen uns auf uns selber oder suchen unsere Rettung, unsere Hilfe bei anderen Menschen. Wie oft gehen wir nicht zuerst zu Gott mit unseren Problemen, sondern erst dann, wenn es keine andere Lösung mehr gibt? Wie oft sagen wir, Gott brauchen wir nicht. ich schaffe das so, wie das die anderen auch machen. Ich glaube, wir sind viel mehr wie das Volk Israel, als wir manchmal denken und denken erst an Gott, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und deswegen sind diese beiden Verse für uns heute auch noch so wichtig, damit wir eben nicht dieselben Fehler machen, die die Israeliten vor Hunderten oder Tausenden von Jahren schon begangen haben. Und damit wir verstehen, dass wir uns nicht nur und nicht hauptsächlich auf Menschen verlassen sollen, sondern dass wir unsere Hilfe, unsere Zuflucht, unsere Rettung einzig und allein bei Gott finden. Und das ist der dritte Punkt, Hilfe ist bei Gott. Wir lesen in Vers 5, glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott, steht. Derjenige, dessen Herr der Gott Jakobs ist, der ist glücklich zu schätzen. Wer seine Hoffnung nicht auf Menschen setzt, sondern auf Gott, der kann froh sein. Und hier wird das genaue Gegenstück zu Vers 3 deutlich. Ja, bei dem Perfekten, bei dem Ewigen, bei dem allmächtigen Gott, dort finden wir Glückseligkeit und dort finden wir Frieden, finden wir Ruhe, finden wir Gelassenheit. All das, was uns sonst niemand geben kann. König David schreibt in Psalm 62 selber, nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Hilfe. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung, ich werde kaum wanken. Sowohl David als auch unserem Psalmisten war klar, Gott allein ist die Hoffnung. Gott allein ist die Festung, er bietet die Hilfe für die Menschen. Und das wäre der Punkt, wo man dann tatsächlich Halleluja sagen kann. Und ab Vers 6 beschreibt der Verfasser eben genau diesen Gott Jakobs ein bisschen genauer. Und er schreibt, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist, der Treue hält auf ewig. Für mich kann es keine größere Sicherheit geben, als zu wissen, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Macher von allem, dass dieser Gott derjenige ist, auf den ich vertrauen kann, auf den ich meine Hoffnung setzen kann. Und gleichzeitig zieht der Psalmist hier auch einen Vergleich. Und er sagt, guck mal, wir haben diesen Gott, auf den wir vertrauen können. Das ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wie viele Könige können das von sich behaupten? Wie viele Regierende, Fürsten oder sonstige können von sich sagen, dass sie Schöpfer sind? Und auch wenn das für uns in Deutschland lange Zeit nur eine wilde Vorstellung war, selbst Angela Merkels Zeit als Bundeskanzlerin war irgendwann vorbei, ihre Zeit war genauso begrenzt, genau wie die eines jeden anderen Regierenden auf der Welt. Jeder Diktator, sei es in Nordkorea oder sonst wo, hat nur eine gewisse Zeit auf dieser Welt, um zu herrschen. Und dann wird er sterben und er wird vergehen. Und im Gegensatz dazu steht Gott, der Allmächtige, der ewige Schöpfer, der ewig ist und dessen Treue auch ewig hält. Ich war war ich als Gruppenleiter auf einer Freizeit. Und ich hatte ein paar Jungs, zwischen 10 und 13 Jahren alt. Und die meisten von denen kamen aus einem christlichen Elternhaus, sind christlich erzogen worden, waren in der Gemeinde auch aktiv, sind damit hingegangen. Aber zwei von denen haben sich mit dem Glauben sehr schwer getan. Denen fehlte so ein Beweis für Gott. So ein sichtbarer Beweis, dass es Gott tatsächlich gibt. Und wir haben viel geredet darüber und ich habe ihnen versucht zu zeigen, dass man Gott auch durch die Natur zum Beispiel erkennen kann und von Wundern erzählt. Aber am Ende waren wir an dem Punkt, dass die Jungs gesagt haben, wir können eigentlich erst glauben, dass es Gott gibt, wenn wir so ein Wunder mal selber erleben. Ja, so ein krasses, so eine Meeresteilung, so eine Speisung der 5000, Brot, das vom Himmel fällt, irgendwas so richtig krasses, ne, wo man sieht, boah, das muss ja was völlig Übernatürliches sein. Was macht man dann? Ich habe den Jungs gesagt, Gott ist kein Süßigkeitenautomat. Wir können jetzt nicht beten und dann fällt irgendein Wunder vom Himmel. So funktioniert das leider nicht. Aber wir haben zusammen gebetet und haben einfach dafür gebetet, dass Gott sich den beiden zeigt und dass sie erkennen, dass es Gott wirklich gibt. Aber ich glaube, diese Erwartungshaltung, die die Jungs an Gott haben, die ist gar nicht so selten. Und die gibt es nicht nur bei Kindern, die gibt es auch bei Erwachsenen. Dass Menschen irgendwelche großen Taten von Gott erwarten, bevor sie an ihn glauben wollen. Dass sie Beweise brauchen, dass es Gott gibt, um auch tatsächlich glauben zu können. Und dann zeigt man auf so alttestamentliche Wunder, wie ich gerade genannt habe, und sagt, wenn ich das sehe, dann glaube ich. Und man übersieht zum einen, dass das Volk Israel im Alten Testament diese Wunder erlebt hat und teilweise trotzdem nicht geglaubt hat und auch immer wieder vom rechten Weg abgekommen sind. Und zum anderen begrenzen wir Gott dann auch irgendwie nur auf so ganz große, fantastische Dinge, die ein paar wenige Leute erlebt haben. Aber der Psalmist hier im Psalm 146, der zeigt dann in den Versen 7 und 8 eine ganz andere Seite auf. Er schafft Recht den Bedrückten. Er gibt den Hungrigen Brot. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet die Gebeugten auf. Der Herr liebt die Gerechten. Was der Psalmist hier beschreibt, ist viel weniger ein großes Wunder, was irgendwie alle sehen können, sondern ein ganz persönliches Wirken an jedem Menschen. Ja, dem Menschen, dem Unterdrückung und Gewalt geschieht, dem wird Gott Recht verschaffen. Und das können wir in der Geschichte Israels sehr schön am Beispiel von Josef sehen. Der wird von seinen Brüdern aus Neid verraten und in die Sklaverei verkauft. Aber Gott verschafft ihm das Recht und er bekommt eine gute Position bei einem der Angestellten des Pharao. Dann möchte die Frau dieses Besitzers ihn verführen und als er seinem Meister treu bleibt und sie ihn abweist, erfindet sie eine Lügengeschichte und er landet im Gefängnis. Aber Gott bleibt ihm treu, verschafft ihm Recht, dass er der zweite Mann hinter dem Pharao wird. Er schafft Recht den Bedrückten, er gibt den Hungrigen Brot. Ich habe noch nie in meinem Leben Hunger leiden müssen. Auch wenn das in meiner Teenie-Zeit vielleicht ab und zu anders geklungen hat, aber ich wurde immer versorgt. Und ich glaube, keiner von uns, die allerwenigsten, mussten schon richtig Hunger leiden. Wir sind hier in Deutschland verwöhnt damit, immer die Möglichkeit zu haben, an fast alle Lebensmittel heranzukommen. Es gibt praktisch nichts, was es für uns nicht gibt. Und dieser Wohlstand, den wir haben, den wir erleben, der macht was mit uns. Der lässt uns nämlich teilweise vergessen, wer eigentlich dafür verantwortlich ist, dass wir versorgt werden. Er lässt uns manchmal vergessen, dass es eigentlich doch Gott ist, der versorgt. Dass es Gott ist, der uns gibt, was wir haben. Und wir haben in Deutschland nicht so wirklich das Gefühl, dass wir tatsächlich abhängig sind von Gott. Und dieses Bewusstsein, das erlebt man erst dann, wenn der Wohlstand, den man hat, dann auf einmal weg ist. Wenn man nicht weiß, was es morgen zu essen geben wird, wenn man nicht weiß, ob es für morgen noch reicht. Und es gibt eine wahre Geschichte zu diesem Thema, die mich immer wieder sehr begeistert. Anfang des 19. Jahrhunderts lebte ein Mann namens Georg Müller. Und dieser Mann hat mit seiner Frau in England mehrere Waisenhäuser gegründet. In denen haben sie Kinder aufgenommen, deren Eltern verstorben waren, weil es damals durch die Cholera sehr viele Waisenkinder gab in England. Und da gab es eine Geschichte, die mich ganz besonders berührt. Ich würde die gerne einmal vorlesen. Eines Morgens traf Georg sich mit einigen Mitarbeitern zu einer Besprechung, als sie von einer der Hausmütter unterbrochen wurden. Sie berichtete, dass die Kinder zum Frühstück an ihren Tischen säßen, aber kein Brot im Haus sei, das man ihnen hätte geben können. Georg beendete die Sitzung mit den Worten: "Wir werden sehen, was Gott tut", und machte sich sofort auf den Weg in den Speisesaal. Dort angekommen, sprach Georg ein kurzes Gebet mit den Kindern. "Lieber Gott, wir danken dir für das, was du uns geben wirst. Amen." Die Kinder nahmen Platz und warteten. Nur einen kurzen Moment später klopfte es. Und als man die Tür öffnete, stand ein Bäcker mit 3 Tabletts feinstem Brot vor ihnen und erzählte, er habe diese Nacht nicht schlafen können und sei deshalb aufgestanden, um für das Kinderheim Brot zu backen. Gott hatte bereits gewirkt, lange bevor Georg Müller gebetet hatte. Nachdem man den Kindern das Brot ausgeteilt hatte, klopfte es wieder. Einem Milchmann war auf dem Weg direkt vor dem Waisenheim ein Wagenrad gebrochen. Um das Rad reparieren zu können, musste die schwere Wagenladung Milch abgeladen werden. Er fragte, ob das Waisenheim die Milch kostenlos haben wolle. Nachdem die Kinder das Brot und die Milch verzehrt hatten, blieben noch Reste für den nächsten Tag übrig. Das ist jetzt eine Geschichte, aber diese Geschichte ist tatsächlich so passiert und sie ist für mich das wahrhaftige Beispiel dafür, dass Gott sich tatsächlich um seine Kinder, um die Großen wie um die Kleinen sorgt. Und er versorgt uns hier auch mit weit mehr, als wir eigentlich nötig haben und wir dürfen das genießen. Wir sollten dafür aber dankbar sein. Und nicht vergessen, was Gott für uns tut. Der Herr macht die Gefangenen frei. Ich habe nicht nachgezählt, wie oft in der Geschichte Israels Gott Israel aus irgendeiner Gefangenschaft befreit hat, wie oft sich das Volk gegen ihn gestellt hat, gefangen genommen wurde und Gott eingegriffen hat, um sie zu befreien. Wie er auch, wie bei Josef ganz persönlich, Menschen aus der Gefangenschaft befreit. Ich war vor 3 Jahren in Uganda und da habe ich eine ganze Menge an tollen Menschen kennengelernt. Und ich möchte euch von einer jungen Dame erzählen, die werde ich jetzt einfach mal Maria nennen. Maria war als junge Dame, als Teenager eine sehr giftige Persönlichkeit. Das darf ich so sagen, weil das hat sie selber so gesagt. Sie hat ihre Mutter gehasst und sie war unverschämt gegenüber allen Menschen. Sie hatte ein uneheliches Kind mit einem Mann und zog dann mit einem anderen zusammen. Aber der hat sie nicht gut behandelt und so hat sie ihre Eltern angefleht, dass sie sie wieder zu Hause, dass sie sie rausholen und wieder zu Hause aufnehmen. Und sie hat versprochen, sich zu bessern und sich zu ändern. Dann haben ihre Eltern sie aus dieser Partnerschaft rausgeholt, haben sie nach Hause geholt. Und wisst ihr, was passiert ist? Nichts. Sie hat sich genauso verhalten wie vorher. Sie war ein, ihre Worte, schlechter Mensch mit einem schlechten Charakter. Schließlich lernt sie einen anderen Mensch kennen, der ist wohlhabend und der möchte sie mitnehmen in einen anderen Teil des Landes. Und sie zieht mit ihm weg, weit weg von zu Hause. Ihr Kind lässt sie bei ihrer Mutter. Und dieser Mann, mit dem sie weit wegzieht, der entpuppt sich als wahrer Tyrann. Er hält sie gefangen, er vergewaltigt sie, er lässt sie nicht raus. Und sie ist da gefangen und in ihrer Verzweiflung schreit sie zu Gott. Sie schreit zu Gott und bittet ihn um Rettung. Und tatsächlich kann sie fliehen. Und jetzt müsst ihr wissen, Uganda ist infrastrukturell nicht ganz so gut aufgebaut wie Deutschland. Und man kann nicht einfach von irgendeinem Teil des Landes mit Zug, Bus oder sonstigen Verbindungen überall hinfahren. Und wenn du kein Geld hast, kannst du ja auch kein Taxi nehmen. Und so rennt diese Frau einfach los, betet und bittet Gott, dass er sie führen möge. Und sie rennt, geht 3 Tage lang und steht dann vor der Tür ihrer Eltern. Keine Ahnung, sie wusste nicht, wohin sie gelaufen ist, sie wusste den Weg nicht, aber sie kam zu Hause an. Und als Maria mir ihre Geschichte erzählt hat, habe ich gedacht, sie will mir ein bisschen reinlegen, ne, mir so einen Bären aufbinden, denn ich habe noch nie in meinem Leben eine so lebensfrohe und freundliche und aufmerksame und gastfreundliche Person begegnet wie sie. Immer ein Lächeln auf den Lippen. Kein böses Wort kommt über ihre Zunge und eine Freude und eine Gottesfurcht, die sie in ihrem Leben ausgestrahlt ist, die ich wirklich bei wenigen Menschen gesehen habe. Und das hat es mir einfach wieder gezeigt. Ne? Wir können uns ziemlich glücklich schätzen, dass es uns hier so gut geht. Aber ich kann euch versprechen, dieses Gefangene freizumachen, Menschen zu befreien, das passiert heute auch noch überall auf der ganzen Welt. Auch wenn wir das bei uns vielleicht so nicht sehen. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet auf die Gebeugten. Und was vor tausenden von Jahren ein Beschreiben des Wesens Gottes war, ist genauso auch ein Ausblick auf den kommenden Messias. Und es kann uns heute echt nicht schaden, uns die Wundertaten Jesu immer wieder vor Augen zu halten. Jesus hat viele Menschen vor Krankheiten geheilt. Da gibt es den Mann, der blind geboren war, oder den Gelähmten. Und ich habe mir öfter schon gewünscht, dass ich keine Brille mehr bräuchte. Ich habe eine ziemlich starke Sehschwäche und ich ohne Brille komme ich nicht weit im Leben. Jetzt wollte ich früher Fußballprofi werden und da war die Brille ein bisschen störend. Und ich habe gebetet und gesagt, Gott bitte, mach doch meine Augen gesund. Ich möchte Fußballprofi werden. Jetzt ist aus meiner Fußballerkarriere nichts geworden und selbst mit besseren Augen hätte das vermutlich auch nicht geklappt. Aber was anderes ist bei mir heil geworden. Und das ist tatsächlich auch viel, viel wichtiger als körperliche Beschwerden. Die Beziehung zwischen Gott und mir wurde wiederhergestellt. Die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen ist wiederhergestellt worden. Diese Befreiung aus der Gefangenschaft der Sünde, das ist das, was Jesus für uns getan hat. Das ist das, wofür Jesus auf die Welt gekommen ist. Das ist das, worauf wir gerade uns schon hinfreuen, uns wieder daran zu gedenken, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und er ist auf die Welt gekommen, um die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen wiederherzustellen. Deine und meine. Und das wird hier schon ein paar tausende Jahre vorher im Psalm 146 angedeutet. Dann kommen wir zu Vers 9 und zum letzten Vers für diesen großen Abschnitt. Der Herr behütet die Fremdlinge, Waisen und Witwen hilft er auf, aber er krümmt den Weg der Gottlosen. Habt ihr gewusst, dass Gott dem Volk Israel ganz bestimmte Vorgaben gegeben hat, wie sie Fremdlinge bei sich behandeln sollten? Zum Beispiel steht in 2. Mose 22, Vers 20, einen Fremden sollst du nicht ausnützen oder ausbeuten, denn ihr selbst seid in Ägypten Fremde gewesen. oder auch in 3. Mose 19, Vers 34, der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Und wir haben viel mit Flüchtlingen, viel mit Migration in den letzten Jahren erlebt. Da gibt es 100 Meinungen zu, das ist gar nicht Thema. Aber als Christen sollte uns bewusst sein, dass Gott nicht auf Nationalitäten schaut. Dass Gott nicht auf die Herkunft schaut, nicht auf die Hautfarbe, nicht aufs Geschlecht, nicht auf sonstige Dinge. Gott schaut aufs Herz. Und er hat Israel befohlen, sich gut um Fremde in ihrem Land zu kümmern, weil sie selbst einst Fremde waren. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sollte ich jemals aus irgendeinem Grund aus Deutschland fliehen müssen, so würde ich hoffen, dass es dort, wo ich hingehe, Christen gibt, die mich aufnehmen und die mich so herzlich annehmen, wie Gott es auch tut. Das größte Gebot im Neuen Testament steht in Matthäus 22 und lautet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzer Kraft, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und mein Nächster, das ist halt jeder. Das sind nicht nur die Leute, die ich mag, das sind nicht nur die Leute, die so denken, wie ich denke, oder so aussehen, wie ich es gern hätte, wie sie aussehen. Mein Nächster sind alle Menschen. Und gerade die Schwachen und Hilflosen werden bei Gott Zuflucht finden. In der damaligen Zeit waren Witwen und Waisen ganz unten in der Nahrungskette. Und der Psalmist macht klar, Gottes Herz ist mit diesen Menschen. Mit den Gebrochenen, den Hilflosen und den Verletzten. Und ich finde es einfach begeisternd, dass wir auch schon im Neuen Testament dann lesen können, dass dieser Wesenszug Gottes auch Einhalt in die erste Gemeinde gefunden hat und die Apostel ganz bestimmte Ämter eingeführt haben, das, was die Diakone sind, um sich genau um diese Menschen zu kümmern, um die Schwachen und die Hilflosen. Und es spendet Trost, wenn man wissen darf, dass man nicht alleine ist. Ja? Wenn ich weiß, dass Gott mich sieht und dass Gott mich durch schwere Zeiten tragen wird. Und gleichzeitig gibt der Schreiber im letzten Teil von Vers 9 noch ein Versprechen ab. Und auch das kann uns Trost schenken. Gott ist gerecht und wer gottlos handelt, der muss auch mit den Konsequenzen leben. Also eine Tat hat immer eine Konsequenz. Es gibt für alles Gnade und Vergebung. Aber wer das ablehnt, der muss auch mit den Konsequenzen dessen leben. Und Gott lässt Ungerechtigkeit nicht einfach vergehen. Und gleichzeitig machen wir uns bewusst, Gott ist derjenige, der Gerechtigkeit übt. Und darauf können wir vertrauen. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Wir wollen ein Leben leben, was von lebenslangem Lobpreis geprägt ist. Wir wollen Gott täglich preisen, als einen dauerhaften Lobpreis und das nicht abhängig machen von unserer Situation. Wir wollen unsere Hilfe nicht bei Menschen suchen. Wir wollen daran denken, dass es bei keinem Menschen auf dieser Welt Rettung gibt, dass Rettung alleine bei Jesus ist. Und dass er derjenige ist, an den wir uns zuerst wenden sollten. Und wir sollten merken, dass Hilfe bei Gott ist. Dass Gott alleine Rettung ist. Dass wir durch Jesus, mit Jesus und in Jesus leben können. Und der Psalm endet so, wie er angefangen hat, mit einer Floskel. Mit einem Ausspruch, der schnell zu einer bloßen Redewendung werden kann. Der Herr wird regieren in Ewigkeit. Dein Gott Zion von Generation zu Generation. Halleluja. Gott wird regieren, für immer. Seine Herrschaft wird nicht enden. Und für das Volk Israel, was schon durch schwere Zeiten gegangen ist, ist das eine wichtige, eine notwendige und eine aufmunternde Zusage geworden. Wie oft gab es Kriege und Eroberungen? Wurde das Volk unterdrückt und niedergehalten? Wie oft haben sie Gott verlassen und anderen Göttern gedient? Und trotzdem wird Gott regieren in Ewigkeit. Wo auch immer wir gerade stehen, was auch immer uns belastet oder bedrückt, Gott ist da und Gott regiert vor tausenden von Jahren genauso wie heute und in Zukunft. Und ich hoffe, dass das Halleluja für uns nicht auch zur Floskel wird, zu einem Ausspruch, dessen Bedeutung uns verloren gegangen ist oder egal geworden ist. In der jüdischen Tradition wird dieser Psalm jeden Morgen gelesen. Und ich halte das für eine sehr gute Idee, um sich jeden Morgen ganz bewusst die Zeit zu nehmen und Gott zu loben, damit Halleluja nicht zu einer Floskel wird. Damit der Lobpreis Gottes nicht zu etwas wird, was in den Hintergrund gerät und was uns nicht mehr wichtig ist, sondern damit es zu einem ganz bewussten Ausspruch des Lobes Gottes wird. Und so wollen wir auch heute noch sagen: Halleluja. Amen.